Dankeschön. Super. Da schlummern ja die Talente. Das ist richtig schön zu erleben. Ja, sicher werde ich einmal sterben. Ja, das ist so ziemlich sicher. Ich denke, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Die Frage ist nur, was ist, wenn der Totengräber Arbeit bekommt, was ist dann mit mir? Und wie gehe ich mit dem Tod um, mit meinem eigenen Sterben, mit dem Sterben anderer, haben wir jetzt gerade schon gehört. Und wie kriege ich Klarheiten in mein Leben? Das ist eines meiner großen Anliegen, das wünsche ich mir auch für den heutigen Abend. Früher ging man einfach relaxter um mit der Tatsache, dass wir sterben müssen. Das beweisen alte Grabsteininschriften, die es wirklich gibt. Da gibt es ganze Bücher drüber. Zum Beispiel stand oder steht auf einem Grabstein: Mein Weib deckt dieser Grabstein zu ihrer und zu meiner Ruhe. Tja, da hat mein Ehemann irgendwie nochmal einen soliden Abschluss gefunden. Nach ein paar Jahren Ehe, ja. Kann man drüber reden, ist aber einfach so, ja. Oder ich weiß, dass es einen Grabstein gibt, da ist eine, der hat so eine richtige Kotterschnauze im Dorf, die hat immer nur gezetert und das war die Post hier im Dorf und hat alle möglichen Leute schlecht gemacht. Und dann starb sie und ein Stammtisch hat ihr dann einen Grab spendiert, weil sie keine Angehörigen hatte. Und da stand dann, hier liegt, was weiß ich, Elmar Meyer. Ihr böser Mund bracht viel Beschwerde, nun ist der ihr gestopft mit Erde. Finde ich toll. Ich finde toll, wenn man die Wahrheit ausspricht. Bei manchen ist das nun mal so, ja. Meine Mutter war nicht mehr lange vor ihrem Sterben. Es waren nicht mehr, waren vielleicht noch in meiner Erinnerung 3-4 Monate und wir besuchten sie selten leider. Und mein Vater und meine Mutter baten uns dann eine Kassette anzuhören. Das war eine Kassette mit ostpreußischen Anekdoten. Und zwar von Friedrich von Weizsäcker, das ist der Bruder von dem ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Und die kommen auch aus Ostpreußen, wie meine ganze Sippe. Und ich habe dann eben diese Kassette gehört. Dann war eine Anekdote folgende, man überlege, meine Mutter bereitete sich auf ihr Sterben vor. Und da erzählte also, das Omachen liegt im Sterben und Opachen sitzt daneben und tätschelt die Hand von Omachen und Omachen sagt, ach, Opachen, was wird aus dich werden, wenn ich nicht mehr bin? Wer wird dich verköstigen? Wer wird dich die Socken stopfen? Wer wird für dich einkaufen gehen? Und Opachen tätschelt weiter die Hand und sagt, Omachen, nun sterb du erstmal ganz ruhig und dann sehen wir weiter. Und meine Eltern konnten darüber schallend lachen. Schallend lachen. Obwohl der Tod der Mutter in greifbare Nähe gerückt wird. Was ist der Unterschied? Warum verdrängen die einen bis zum geht nicht mehr und die anderen können darüber reden, können damit umgehen, können das als Teil des Lebens begreifen? Herbert Grönemeyer hat ja seine Frau durch Krebs verloren und dann hat er in einem Lied geschrieben, ich glaube, es heißt Abwärts, ich bin mir nicht mehr so ganz. Da schreibt er ein sehr schönes Lied übrigens. Wir haben die Wahrheit, dass sie sterben wird in Kürze, so gut wie es geht, verlogen. Also auf gut Deutsch, sie haben sich belogen. Sie haben sich nie die Wahrheit gesagt, bis wuff die Augen zu sind und dann war sie tot. Ich weiß nicht, wer so sterben möchte, ich nicht. Und deswegen ist es gut, dass wir uns einmal mit diesem Thema beschäftigen. Heute sind ja auch die Bestattungen, sage ich mal, Bestattungskultur ändert sich total. Es gibt immer mehr anonyme Bestattungen, vielleicht hier auf dem Dorf weniger als in der Stadt. Aber es gibt auch virtuelle Friedhöfe im Internet und das boomt geradezu. Da kann man dann eben seinen Lieben irgendwie kremieren lassen oder was weiß ich und kann zusätzlich einen Grabstein ins Internet setzen auf einem virtuellen Friedhof. Und da bin ich mal gewesen. Und da liest man gleich am Anfang, willkommen in der Ewigkeit. Also mit Gott hat das jetzt nichts zu tun, aber offensichtlich wissen diese virtuellen Friedhofsgärtner, dass es in der Ewigkeit keine Zeit mehr gibt, weil die Uhr hat ja da oben keine Zeiger mehr, wie ihr seht. Jetzt schauen wir mal, was es im Begrüßungstext heißt, leben Sie ewig in der virtuellen Realität des Internet. Seit es die Menschheit gibt, ist es für viele sehr wichtig, nach dem Tod nicht in Vergessenheit zu geraten. Erfahrungen, Weisheiten oder letzte Grüße wollen weitergegeben werden. Besonders tragisch ist die Vorstellung, plötzlich durch einen Unfall oder eine Gewalttat aus dem Leben gerissen zu werden, ohne wichtige Dinge ausgesprochen zu haben. Richtig. Das Internet bietet die Möglichkeit, mit Bildern der eigenen Stimme, kurzen Film oder dem geschriebenen Wort Ihr Vermächtnis wachzuhalten und so weiter. Für jeden Menschen wird Ihre Botschaft weltweit Abruf sein, solange es das Internet gibt. So, leider, wenn ich jetzt auf diesen Friedhof gehe, dann stelle ich fest, dahinter lassen nicht Leute vor ihrem Tod vorbereitete Botschaften, entschuldigen sich nochmal bei der ersten Frau, die mittlerweile in Amerika lebt, oder bei ihren Kindern, mit denen sie jahrelang im Stress oder in der Trennung gelebt haben, sondern da gibt es eben wie auf einem Friedhof lediglich Nachrufe von anderen Menschen. Der erste Grabstein, der gilt also jetzt so quasi als Begrüßungsgrabstein, der ist mit einem Zitat von Heinrich Heine beschrieben. Wo wird einst des Wandermüden letzte Ruhestätte sein? Unter Palmen in dem Süden, unter Linden an dem Rhein. Werd ich wo in einer Wüste eingescharrt von fremder Hand oder ruhig an der Küste eines Meeres in dem Sand? Immerhin, mich wird umgeben Gottes Himmel dort wie hier und als Totenlampen schweben nachts die Sterne über mir. Super, ne? Jetzt wissen wir Bescheid. Was wissen wir? Nichts wissen wir. Lyrische Umschreibungen von etwas, von dem anscheinend Heinrich Heine kein näheres Wissen hat. Hier ein weiterer Grabstein. Eine Frau, Dr. Blum, ist gestorben. Und da oben steht, der Tod macht Engel aus allen, er gibt uns Flügel. Wer hat das den Angehörigen gesagt? Dass alle Menschen irgendwann mit Flügeln versehen werden und dann irgendwo in einem virtuellen Raum oder in der Ewigkeit oder im Himmel oder wie wir das auch immer nennen wollen, herumfliegen. Es ist ein profundes Nichtwissen und es wird mit irgendwelchen Sprüchen, das könnt ihr auch hier lesen, wir wissen nicht mehr, was kommt nach dem Tod und das macht uns sehr, sehr spracharm. Hier ist ein Josef gestorben. Und da gibt es überhaupt keinen Text. Ein kleines Kreuz noch irgendwie, wie auch immer, aussagekräftig. Josef ist gestorben und irgendjemand trauert auch um ihn. Und das ist auch gut so. Aber die Sprachlosigkeit ist groß. Oder hier ist eine Tochter gestorben und offensichtlich schreibt jetzt jemand aus der Familie, vielleicht der Vater, zumindest die Angehörigen, ein recht bekanntes Gedicht. Also, meine Tochter stirbt. Ich habe nur eine Tochter. Nämlich, mache ich mal ganz persönlich. Und ich würde von meiner Tochter schreiben, es weht der Wind, ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines. Das eine Blatt, man merkt es kaum, denn eines ist ja keines. Doch dieses eine Blatt allein war Teil von unserem Leben. Drum wird dies eine Zeit allein uns immer wieder, dieses eine Blatt allein uns immer wieder fehlen. Boah, möchtest du als Blatt enden? Möchtest du als Blatt enden? Ist das alles, was über dein Leben geschrieben wird? Bist du von Gott geschaffen mit all deinen fantastischen Fähigkeiten, Gaben, mit der Möglichkeit zu reden, zu lieben, Gutes zu tun? Am Ende bist du nur ein Blatt, das verwelkt ist und vom Baum abgefallen ist. Also ich bin traurig, weil mir wäre das viel zu wenig. Hier ist ein Segler gestorben, also einer, der anscheinend recht wohlhabend war. Und seine Freunde sind 23 Jahre mit ihm auf Turns irgendwo auf den Weltmeeren gewesen. Und jetzt ist er gestorben und sie wünschen ihm Mast und Schotbruch, wo immer du nun segelst. Also, da ist man doch gefragt, geneigt zu fragen, ja, wo segelst du denn jetzt? Oder nicht? Sagt mal, ist doch eine Frage, wo segelt der denn jetzt? Segelt er irgendwo bei den Orks da im Herr der Ringe oder segelt der im Himmel oder segelt der in der Hölle oder segelt der nirgendwo? Ich habe keine Ahnung. Das hilft uns auf jeden Fall nicht weiter. Und jetzt noch etwas, das finde ich auch Wahnsinn. Da schreibt eine Angela von ihrem Vater: Die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben. Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod. Die Zeit, ihn zu besitzen, ist die Ewigkeit. Wer hat dieser Angela gesagt, dass die Zeit, Gott zu finden, der Tod ist? Die Bibel sagt uns hier und heute, an diesem Abend in Eibelshausen kannst du dem lebendigen Gott begegnen und kannst Klarheit bekommen über die Frage, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Und es ist einfach so traurig, wenn man solche Aussagen macht, die weder Hand und Fuß haben, mit nichts zu begründen sind, aber dass Gott, die Zeit, Gott zu finden, ist der Tod. Nein, die Bibel sagt, die Zeit, Gott zu finden, ist dieses Leben. Und wenn man es genauer nimmt, dann sagt die Bibel, das hast du, Horst, vorhin auch sehr deutlich gemacht, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist die Zeit, Gott zu finden, immer nur der Moment, wo Gott dich anspricht, dich bei deinem Namen ruft, wo du genau weißt, wie der Horst auch mit 15, jetzt bin ich gemeint. Dann kann der zu 50.000 anderen Menschen reden, aber entscheidend ist, ob ich die Stimme Gottes höre, aus der Ewigkeit heraus, dass mich ein lebendiger Gott annimmt und dass er mich zu sich in die Ewigkeit zieht. Und dann beginnt die Ewigkeit nicht, wenn ich sterbe, sondern sie beginnt in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus anvertraue. Hier ist noch ein letztes Bild. Hier ist auch kein Text mehr dabei. Ein Toni ist gestorben, 12 Jahre, und er wird hier in seiner Schulklasse in irgendeiner Weise mit den Lehrkräften gezeigt. 12 Jahre, wie können wir mitfühlen mit Eltern, die ein Kind verloren haben? Wie schrecklich ist das? Was muss da abgehen und was muss da für Trauer sein? Und wie schön wäre es, wie hilfreich wäre es, wie tröstend, wenn die Eltern an einen lebendigen Gott glauben könnten. An ein ewiges Leben, an eine Geborgenheit, an ein Ziel für ihren Toni, dass er jetzt von Gott angenommen ist, weil er ein Kind ist. Gott nimmt Kinder an. Kinder müssen keine Leistung bringen. Kinder müssen noch keine große Erkenntnis ihrer Schuld haben. Gott nimmt sie an. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber eins steht fest, es gibt keinen wirklichen Trost für dich und für niemand anders ohne Gott. Es gibt keinen Trost. Ich war mal auf einer Beerdigung, da wurde ein Kommunist beerdigt, aber einer von der Hardcore, in Wülfrath hatten wir 17% kommunistische Partei, und einer der großen Chefs wurde beerdigt und einer der Söhne gehörte zu unserer Gemeinde, aber die Kinder wollten auf keinen Fall, dass ich die Beerdigung übernehme. Es wurde ein freier Redner geholt. Und dieser freie Redner, der hat dann eben ohne jede Erwähnung Gottes eine Rede gehalten, alle möglichen Zitate. Dann gingen wir zum Grab und dann habe ich gesagt, na, jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt, wenn er den Sarg nach unten lässt. Da sagt dieser freie Redner: Wir übergeben unserem Verstorbenen nun dem himmlischen Jerusalem. Und da habe ich aber laut in die Hände geklatscht, habe ich mir erlaubt. Und gesagt, das ist nicht fair. Jetzt seien Sie konsequent und übergeben Ihren lieben Verstorbenen dem Maden oder dem Bio-Kreislauf, aber nicht ins himmlische Jerusalem. Das haben Sie adaptiert aus der Bibel. Ich glaube, da müssen wir fair sein. Und das ist für mich Missbrauch Gottes und Missbrauch der Aussagen der Bibel, wenn ich hier so etwas gebrauche, obwohl dieser Mann ganz klar und für alle ersichtlich keine Erwähnung Gottes oder irgendeiner Ewigkeit oder irgendeiner biblischen Wahrheit für sich wollte. Das hat er schon vor seinem Tod gesagt. Also, willkommen in der Ewigkeit. Wir werden die Ewigkeit irgendwo verbringen. Die Frage ist nur, wo? Die Bibel, die lullt uns nicht ein mit Floskeln, sondern sie ist manchmal wirklich auf den Punkt bringend und im Grunde genommen kann das ein 12-Jähriger genauso verstehen wie ein 92-Jähriger. Sie sagt zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht. Also einmal sterben, okay? Einmal, nicht zweimal. Und dann gibt es ganz viele, die Hinduisten und die Buddhisten, die sagen, wir glauben an die Reinkarnation, wir kommen immer wieder in irgendeiner Form auf diese Erde, bis wir uns dann eben wie weiterentwickeln und irgendwann im Nirvana erlöst werden aus diesem Kreislauf. Unser aller Kaiser Franz Beckenbauer hat vor etlichen Jahren in einem Fernsehinterview gesagt, er glaubt auch eher an die Reinkarnation, aber er hätte so einen stressigen Job, er würde im nächsten Leben vielleicht mal ganz gerne als Tier auf die Welt kommen. Hat er wirklich gesagt. Am liebsten ganz einfach als Regenwurm oder so, damit er mal ein bisschen sich in einem weiteren Leben erholen kann. Ich fand das super. Ich bin nämlich Hobbyangler und habe ich gedacht, vielleicht komme ich noch mal in die Gelegenheit, mit Franz Beckenbauer angeln zu gehen. Ne? Gut, Scherz beiseite. Martin Luther hat hier übersetzt, jedem von uns ist es gesetzt, einmal zu sterben. Also, hier steht, jeder von uns, jeder Mensch muss einmal sterben. Luther hat übersetzt, und das ist ganz konkret und korrekt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Also, wer hat denn nun dem Menschen gesetzt? Wer hat das getan? Nun, die Bibel sagt, es ist Jahwe, es ist der Schöpfergott. Es ist der heilige Gott, es ist der wunderbare Gott, der uns in der ganzen Bibel vorkommt und den wir in der ganzen Bibel kennenlernen können. Das sind klare Fakten. Dieser Gott hat gewollt, dass du lebst. Du kannst nichts dazu tun, dass du auf diese Welt gekommen bist und du kannst nichts dazu tun, dass du heute hier sitzt, weil, entschuldige bitte, ich glaube, wir Menschen unternehmen eine ganze Menge, dass wir hier nicht mehr heute hier sitzen, aber Gott hat es so gewollt. Du bist heute hier. Und Gott wird auch deinem Leben ein Ende setzen. Er hat eine Marke gesetzt. Und den kriegen wir noch nicht mal ausgemarkert oder wie auch immer durch Selbstmord. Gott ist nicht blöd. Der weiß genau, wie wir unser Leben beenden. Gott hat eine Marke gesetzt. Er weiß, wann wir vor ihn treten. Und hier steht, alle Menschen kommen danach vor Gottes Gericht in der Ewigkeit. Das ist allerdings nur dann wirklich gut und wirklich angenehm, wenn die Ewigkeit, ich sag mal, mit einem Plus vorgezeichnet ist. Wenn ich weiß, ich werde für immer bei Gott leben. Ansonsten ist das keine schöne Vorstellung und die Bibel ist da sehr realistisch. Sie sagt, lehre uns bedenken im Psalm 90, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ich behaupte, mindestens 95%, eher noch mehr, aller Deutschen sind nicht weise und bereiten sich nicht auf ihr Ende vor. Und ich behaupte, auch sehr viele Christen schaffen das nicht, aus was für Gründen auch immer. Sie verdrängen lieber, als dass sie sich vorbereiten. Ich habe euch schon am ersten Abend gesagt, meine Sekretärin, die liegt jetzt auch schön im Sterben, wie wir es gerade in dem Anspiel gehört haben. Sie ist in einem Hospiz und sie ist in Jesus gebettet. Sie freut sich auf die Ewigkeit. Sie segnet jeden, der noch zu ihr kommt. Und es ist eine Freude, weil es nicht ein grausames Abschiednehmen ist, auch nicht für die Enkelkinder und die Kinder und die Verwandtschaft, sondern sie empfinden es als ein Vorrecht, sich so über einen Zeitraum von mehreren Wochen verabschieden dürfen. In einem alten Kirchenlied, da haben unsere, was weiß ich, Vorväter geschrieben, bewahr uns Herr vor schnellem Tod. Heute sitzen da vor mir Christen, die sagen, ich würde am liebsten einfach nicht auf keinen Fall mehr leiden, noch ins Krankenhaus. Ich möchte am liebsten irgendwann mit 60 vom Stuhl fallen und dann bin ich weg. Ihr Lieben, was tun wir denn da mit dem anderen an? Was tun wir denn der Familie an, wenn du plötzlich ohne Vorwarnung einfach diese Welt verlässt? Es ist doch viel schöner und viel segensreicher für die ganze Familie, wenn man wirklich alles aussprechen kann und bereinigen kann und und dann sich voneinander trennen kann, indem man sich verabschiedet. Ihr Lieben, Jesus war im Himmel. Jesus kennt Himmel und Hölle. Und er kommt auf diese Erde und er will uns in die Beziehung mit dem Vater im Himmel bringen. Aber dieser Jesus nennt auch über 50 Mal die Möglichkeit eines anderen Ausgangs aus diesem Leben. Könnt ihr gerne nachlesen in den Evangelien. Über 50 Mal erwähnt Jesus merkwürdige Dinge. Den Ort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Oder ich lese euch mal Markus 9, Vers 45. Verführt dich dein Fuß dazu, böse Wege zu gehen, dann hack ihn ab. Das sollen wir natürlich nicht praktisch tun. Es ist besser für dich, mit kranken Füßen zum ewigen Leben zu kommen, als mit gesunden Füßen geradewegs in die Hölle zu marschieren. Ihr Lieben, Christen sagen leider auch oft, Hauptsache gesund. Aber das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Hauptsache gerettet. Hauptsache bei Gott angekommen. Hauptsache Gewissheit zu haben, wo ich die Ewigkeit verbringe. Und dann zweites ist, ob du mit gesunden Füßen in den Himmel kommst, ob du mit Krebs stirbst oder ob du als Greis nach 95 Jahren im Altenheim stirbst. Das ist zweitrangig. Hauptsache, das Ziel zu erreichen. Und zwar nicht ein vages Ziel, sondern es zu wissen, dass das Herz einem aufgeht und dass man weiß, es ist so. Ich bin ein Mensch der Ewigkeit. Wenn ich jetzt hier auf der Bühne einen Herzinfarkt bekommen könnte, weil manche sagen, das könnte durchaus mir passieren, dann ist das eben so. Das ist nicht schön für meine Angehörigen, mit Sicherheit nicht. Und ich hoffe, der eine oder andere wird auch noch ein bisschen trauern und weinen, aber ich weiß, wo ich bin. Und bitteschön, holt mich nicht 3 oder 4 Mal mit dem Defibrillator oder boah und immer wieder ins Leben zurückholen, bis man dann irgendwo ein bisschen mit großen gesundheitlichen Problemen für immer schwer eingeschränkt weiterleben muss. Mein Ziel heißt die Ewigkeit. Mein Ziel heißt nicht, auf Teufel komm raus, wiederbelebt zu werden und immer wieder, als wenn der Tod das Schrecklichste ist, was wir Menschen kennen. Der Tod ist die Vollendung, sagt die Bibel. Jesus will diese Welt vollenden. Und wenn wir sterben, dann sind wir in der Vollendung angekommen. Dann kommt das Schönste noch. Das ist doch etwas völlig anderes als immer diese Drohvorstellung, um Himmels Willen, stell dir vor, du stirbst. Ja, du stirbst. Jeder von uns, der auf die Welt kommt, vom ersten Tag an ist er in der Lage zu sterben, auf die unterschiedlichste Weise. Wir sind geboren, born to die. Das haben schon die Altrocker gesungen und das stimmt auch. Und Gott ist es, der unser Leben führen möchte, der uns eine bestimmte Wegstrecke gibt, der uns sagen wird, der einen Plan hat für unser Leben und der unseren Anfang und auch unser Ende bestimmt. Darf ich dich einmal ganz persönlich fragen, worauf steuerst du gerade zu? Ist dir bewusst, dass du ein Lebenswerk hast, eine Lebensreise tust, die irgendwo endet? Wo endet deine Lebensreise? Könntest du jetzt ganz klar sagen, meine Reise endet bei Gott, dem Vater im Himmel, durch Jesus Christus, der für mich am Kreuz gestorben ist. Das ist die einzige klare biblische Aussage. Wenn wir sagen, da bin ich mir nicht sicher und ich bin nicht brav genug gewesen, stimmt. In den Himmel kommen nur Menschen, die nicht brav gewesen sind. Sonst wäre Jesus nicht gekommen und hätte nicht kommen müssen, um für uns am Kreuz zu sterben. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch noch mal eine Sünde begehe, die Gott nicht gefällt. Stimmt, wirst du tun. Und zwar noch haufenweise, weil Gott gefällt vieles in unserem menschlichen Leben nicht. Deswegen brauchen wir die Gnade Jesu Christi, der uns begnadigt, weil wir Sünder sind und bleiben bis an unser Lebensende. Ein Unterschied ist, ob ich ein unbegnadigter Sünder bin oder ein begnadigter Sünder. Und wenn du denkst, du hast nicht genug Leistung für Gott gebracht, stimmt auch. Deswegen brauche ich Christus. Der hat etwas geleistet, was ich niemals leisten kann. Er hat alles, was mich von Gott trennt, weggenommen und hat es für mich mit ans Kreuz genagelt und ist dort für mich am Kreuz gestorben. Es gibt eine zweite Möglichkeit, Freude in unser Leben zu bekommen. Das sagt uns die Bibel auch. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Ich weiß nicht, lest ihn euch noch mal genau durch, was dieser Vers sagt. Dieser Vers, wenn man ihn nicht mit allen theologischen Finessen versucht zu klein zu reden, dann ist das eine klare Auferstehung, eine klare Aussage. Jesus ist auferstanden von den Toten. Der Vater hat ihn auferweckt von den Toten. Das Grab ist leer. Und er sagt, ich bin das Leben und deshalb, wer an mich glaubt, der wird auch auferstehen. Der wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, wir werden hier die Augen zumachen. Wir werden hier auf irgendeine Weise dieses Leben verlassen. Und dabei ist es nicht entscheidend, ob das jetzt durch einen Autounfall ist oder durch eine Krankheit oder durch einen Flugzeugabsturz oder wie auch immer. Das haben wir nicht im Griff. Eins weiß ich, wer lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Das heißt, an einer anderen Stelle, der wird den Tod nicht schmecken, sondern wir werden unsere Augen zumachen und wir werden sie im selben Moment in der anderen Dimension der Ewigkeit, der Herrlichkeit Gottes wieder öffnen. Wir werden ihn nicht schmecken. Wir werden nicht 1000 Jahre irgendwo ruhen, wobei es in der Ewigkeit ja auch keine Zeit gibt. Es wäre auch nicht so tragisch, aber das glaube ich nicht. Sondern wir werden unsere Verbundenheit mit Jesus, wir sind der Leib Jesu Christi. Und wenn wir unsere Augen zumachen, dann begrüßt uns Jesus in der Ewigkeit. Der erste Märtyrer, Stephanus, könnt ihr in der Apostelgeschichte nachlesen, der wurde gesteinigt, kein schöner Tod. Und dann steht da, dass er betet, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Stimmt das? Stimmt das? Ja, das stimmt. Und was steht da noch? Und da steht der Herr Jesus, der war in den Himmel aufgefahren und hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters im Himmel, hingesetzt. Und jetzt stirbt der Stephanus und Jesus steht auf und begrüßt ihn in der Ewigkeit. Wisst ihr, als junger Pastor habe ich meine erste Sterbebegleitung gehabt bei einer Frau. Sie war nur noch ein Häufchen Mensch sozusagen, lag sozusagen im Wachkoma. Und dann haben wir mit der Tochter und dem Schwiegersohn und der Seniorenkreisleiterin haben wir Lieder gesungen. Bei einem dieser Lieder macht sie ihre Augen auf und singt die dritte Strophe klar und deutlich mit, eine tiefgläubige Frau. Und dann strahlte sie. Sie hat nicht gelächelt, sie wurde angestrahlt. Und dann hebt sie die Hand, als wir fertig waren, und sagt, ach, da bist du ja, Herr Jesus, wie schön. Und packt zu. Ihr Lieben, diese ganzen Floskeln, irgendwie was Engelwesen oder wie auch immer, irgendwo wird vielleicht noch was kommen oder auch nicht, das hilft uns nicht weiter. Aber ein Jesus, der uns willkommen heißt in der Ewigkeit, der hilft uns sehr wohl weiter im Leben und erst recht im Sterben. Meine Frau erzählte von der Sterbebegleitung meiner Mutter, die dann nun irgendwann auch wirklich starb. Ich war nicht dabei, ich hatte mich vorher von ihr verabschiedet. Und dann erzählt sie folgende Geschichte. Der Bestatter kam und will sie aus dem Haus fahren und kam jetzt aus dem Schlafzimmer mit der Trage, die oder Bahre, die war so auf Rädern und wollte sie rausfahren. Dann sagt mein Vater, mein großes Vorbild, Herr Meier oder wie er hieß, warten Sie bitte einen Augenblick. Ich möchte beten für meine Frau. Und dann hat er kurz gebetet, gedankt, liebe Irene, ich danke dir für die Zeit mit dir, dass du meine Ehefrau, liebevolle Ehefrau gewesen bist und dass wir zusammen diese Zeit haben durften durch Gott. Und dann hat er sie gesegnet, ihren Ausgang und ihren Eingang bis in alle Ewigkeit. Und dann sagt meine Frau, da hat der Bestatter und seine Hilfe den hartgesottenen Todesprofis, den liefen ein bisschen die Tränen runter. So kann Leben auch enden, weil das Leben ist eben nur ein Abschied nehmen, aber für meine Mutter war es der Beginn der Ewigkeit. Und mein Vater ist in ähnlicher Weise ihr nachgefolgt. Ich lese uns noch einen Abschnitt aus der Bibel, den kennen viele von Beerdigungen. Und lest mal einfach mit. Ich lese ganz bewusst die Luther-Übersetzung. 1. Korinther 15. So könnt ihr euch die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Leib ist wie ein Samenkorn, der einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich, ewig. Klare Ansage. Was begraben wird, ist unansehnlich und schwach. Klar, alter Mensch, kranker Mensch. Was aufersteht, lässt Gottes Herrlichkeit und Kraft erkennen. Begraben wird unser irdischer Leib, aber auferstehen werden wir mit einem Leib, der von göttlichem Leben erfüllt ist. Denn wenn es einen sterblichen Leib gibt, dann gibt es auch einen unsterblichen. In der Heiligen Schrift heißt es ja, dass der erste Mensch Adam zu einem lebendigen Wesen wurde, aber Christus, der erste Mensch einer neuen Schöpfung, gibt uns göttliches Leben. Durch Adam haben wir alle unser fleischliches Leben bekommen, unser irdisches Leben. Und wenn wir Jesus vertrauen, dann bekommen wir durch ihn göttliches Leben. Jetzt haben wir einen natürlichen irdischen Leib. Dann aber gibt uns Gott einen unvergänglichen Leib, der von seinem Geist erfüllt ist. Dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun dein Schrecken? Ihr Lieben, ich mag den Totengräber auch nicht. Das ist nichts etwas, worüber wir uns begeistert sein könnten. Der Tod bleibt auch der letzte Feind, keine Frage. Er macht uns Angst, aber es liegt an uns, ob wir in eine ungewisse Zukunft gehen oder ob wir uns diesem Jesus anvertrauen, der auf diese Welt gekommen ist, um alles klar zu machen für ein ewiges Leben, der die Tür zum Vater im Himmel ist, der gesagt hat, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus schreit nicht. Jesus tritt die Tür nicht ein bei dir. Wird er nie tun. Jesus ist ein Gentleman. Und er klopft an. Und du kannst ihm die Tür aufmachen oder nicht. Wer mir aber die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen. Und ich werde sein Leben mit mir teilen oder mein Leben mit ihm teilen. Wir werden Gemeinschaft haben für alle Zeit. Und deshalb, wenn du spürst, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach auch ein Ja zu diesem Jesus sagen möchte, dann kannst du das tun. Ich möchte aber auch, ich werde das gleich zeigen, wie es geht. Ich möchte aber auch nochmal an alle die reden und zu denen reden, die schon sehr, sehr lange Christ sind. Ihr Lieben, man kann auf einem so niedrigen Niveau sein Christsein verbringen, dass es einem selber dabei nicht gut geht. Dass man selber nicht mehr weiß, bin ich Fisch oder Fleisch. Man kann auf einem Niveau sein Christsein verbringen, das eigentlich nur noch darin besteht, dass ich irgendwie es schaffe, sonntags in irgendeiner Kirche oder Gemeinde für eine Stunde die Kirchenbank oder den Gemeindesessel warm zu halten. Aber im Alltag, da ist alles so klein, klein und öde. Da ist kaum Kraft. Da ist kaum Freude und da ist kaum Lust an Gott, am Beten, am Bibellesen, am Austausch. Und da möchte ich euch einladen, lebt nicht auf diesem Niveau, sondern lebt als Menschen der Ewigkeit, die ihr das große Vorrecht geschenkt bekommen habt, jetzt schon zu wissen, wo ihr die Ewigkeit verbringen werdet. Ja, wir werden sterben. Deine Nachbarn werden auch sterben. Deine Freunde, deine Verwandten, auch sie werden sterben. Aber viele, die meisten von ihnen, mit dem Unterschied, dass sie nicht wissen, was danach geschieht. Wir wissen es. Was für ein Vorrecht von Gott. Und da kann ich nur sagen, wenn ich das begreife, dann kann ich nur eins sagen, ich möchte diesem Jesus wirklich ein hingegebenes Leben führen. Alles andere ist irgendwie unterm Strich. Ein hingegebener Christ, was kann er beten? Oder wie betet er? Ein Jesus hingegebener Christ betet, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Amen. Er hat begriffen, dass Jesus nicht nur mich vom Tode errettet, mir nicht nur meine Schuld vergeben will, nein, nein, sondern er hat begriffen, dass dieser Gott einen Plan hat für mein Leben und dass er es jeden Tag gut mit mir meint, auch bei den Dingen, die wir absolut nicht verstehen. Mein Vater bekam mit 76 Jahren Speiseröhrenkrebs und er war in Russland, 5 Jahre in Stalingrad und 7 Jahre in Arbeitslagern in der Sowjetunion, bis er Ende 1950 nach Hause kam. Und die letzten 7 Jahre hat er nur gehungert. Und jetzt bekam er ausgerechnet Speiseröhrenkrebs. Und ich habe ihn angerufen und ich habe geheult. Und dann hat mein Vater gesagt, Junge, lass dir mal was sagen von deinem alten Herrn. So sprach er mit mir. Das ganze Leben habe ich aus der guten Hand meines Gottes genommen. Sollte ich jetzt das Schwere nicht aus derselben Hand nehmen? Ist Gott über Nacht zum Fiesling mutiert? Hat er sich verändert? Lesen wir in der Bibel nicht, er ist immer gleich. Bei ihm wechselt nicht Schatten und Licht. Er schläft und schlummert nicht. Und deswegen bleibe ich auch geborgen in dieser Krankheit und auf meiner letzten Wegstrecke. Und das hat er auch bewiesen durch sein Leben bis zum Ende. Das dauerte dann allerdings noch ein paar Jahre. Ich wünsche euch, ihr Lieben, dass ihr klare Stellung nimmt zu Jesus. Ihr dürft Kinder Gottes sein und werden, indem wir uns ihm anvertrauen. Das hat Jesus gesagt. Alle, die an mich glauben, haben das Recht, für immer ein Kind Gottes zu sein. Wir sind damit auch Brüder und Schwestern von Jesus. Wir gehören zu unserem Vater im Himmel. Und wenn ich das möchte, dann kann ich ihn einladen in mein Leben. Und ich kann klar Schiff mit ihm machen. Das möchte ich euch heute als Angebot einfach mitgeben. Mit einem einfachen Gebet, so merkwürdig das den meisten klingt, weil für uns ist das ja nichts Neues, wir haben das ja mit der Muttermilch eingezogen, aber es gibt Menschen hier in Eibelshausen, Menschen in dieser Welt, die wissen nicht mehr, wie man betet. Und die wissen schon gar nicht, was man betet, um in eine lebendige Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu kommen, um dort Geborgenheit zu erfahren, um dort die Wahrheit zu erfahren, um zu wissen, die Bibel ist das Wort des lebendigen Gottes, die gibt mir klare Aussagen über mein Leben, aber auch über das Leben danach. Sie lullt mich nicht ein. Und ich lade euch heute Abend ein, dieses Gebet, das wir hier sehen, miteinander zu beten. Ich habe da schon 100 Male gebetet. Es ist ein Gebet, das dich, wenn du es ernst meinst, in Kontakt bringt mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Darum laden wir Jesus ein in unser Leben. Wir vertrauen uns ihm an. Vielleicht hast du noch nicht viel Ahnung von der Bibel oder gar keine. Vielleicht hast du heute nur gespürt, ja, das ist jetzt für mich dran. Oder ich möchte das erneut festmachen. Dann lade ich dich ein, lass es uns jetzt gemeinsam beten und wenn wir das gebetet haben, ich bete das Satz für Satz vor, ich beginne mal mit, lieber Herr Jesus. So, dann wiederholen wir das, lieber Herr Jesus, das kannst du leise tun, aber du kannst es auch laut tun. Weil alles, was mit Glauben zu tun hat, ist immer Öffentlichsache. Es ist niemals Privatsache. Der Glauben an Jesus Christus ist niemals meine Privatsache, wie man uns seit Jahrhunderten schon versucht einzureden. Nein, Glaube an Jesus heißt immer, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und darum darfst du mitbeten, wenn du möchtest. Du bist herzlich dazu eingeladen. Und wenn du dieses Gebet das erste Mal mitbetest oder vielleicht deinen Glauben erneuern möchtest, dich neu an Jesus binden möchtest, dann bist du eingeladen. Ja, dann bitte ich dich geradezu bei dem Lied, was wir gleich singen werden, hier nach vorne zu kommen. Hier stehen einige Gesprächshelfer. Und dann sag uns das. Ja, ich habe dieses Gebet gerade das erste Mal gebetet. Oder ich habe es gebetet, um meinen Glauben neu an ihm festzumachen. Eine neue Hingabe an diesem Jesus. Damit ich die Angst vor dem Tod verliere, die Angst vor dem Sterbeprozess verliere, die alle Ungewissheiten abschütteln, ob ich denn wirklich ein Kind Gottes bin und ob ich wirklich ein Mensch der Ewigkeit bin, dann komm und sag es uns, dass wir für dich beten, dass wir uns mit dir mitfreuen können und dich segnen können im Namen Jesu Christi. Das könnt ihr tun direkt während des Liedes, aber jetzt wollen wir zunächst einmal gemeinsam dieses Gebet beten. Aber, wenn ich denn jetzt das noch finde... Nein, Schatz, ich brauche was ganz anderes. Ich habe den Überblick verloren. Ich lese wie immer das Gedicht Entscheidung. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Und da weißt du, da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weißt du, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden, da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Lasst uns miteinander beten. Und ich lade euch herzlich ein, dazu aufzustehen und auch zum anschließenden Lied. Steht bitte auf und wer möchte, darf das mitbeten, laut oder auch leise. Das dürft ihr tun und ich bete das Satz für Satz vor. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Amen.